Gut, dann setzen wir die Befassungen fort mit Agenda Punkt 3. Und das Erste, was wir dort haben, sind die Änderungen an DRS 17 und DRS 20 infolge des AU 2. Thomas.
Jo, dann machen wir das jetzt mal mit erhöhter Geschwindigkeit. Sie haben am 16. Mai, glaube ich, war das, da habe ich Ihnen die Arbeitsstände zu den änderungsmarkierten Standards und auch den Arbeitsstand des E-DRS 9 zugeschickt. Das haben wir so im IFRS-Fachausschuss auch in der letzten Sitzung vor ein paar Tagen besprochen. Der IFRS-Fachausschuss hat da zwei Themen nochmal diskutiert und auch nochmal geändert. Die sind auch in den Ihnen vorliegenden Unterlagen schon berücksichtigt. Zum einen sind das die Quellenzitate. Der Fachausschuss hatte sich dafür ausgesprochen, die Quellenzitate rauszunehmen, bis auf Zitate, die jetzt auf Gesetzesmaterialien gehen. Da geht es eher so um die Kommentarliteratur. Die ist jetzt also draußen aus DRS 17 und DRS 20. Und dann hatte der Fachausschuss noch beschlossen, in die Präambel einen Satz bzw. Absatz aufzunehmen, in dem wir begründen, warum wir aus dem DRS 17 bestimmte Teile rausstreichen. Also Grund war der, dass mit dem AU 2 eben die zu konkretisierenden Paragraphen bzw. Nummern, Absätze wegfallen und ins Aktiengesetz überführt werden, für die das DRSC kein Konkretisierungsmandat hat und aus diesem Grund die betreffenden Textziffern aus dem DRS 17 gestrichen werden. So, der Stand liegt Ihnen vor. In dem E-DRS 9 Arbeitsentwurf sind auch diese beiden Sachen im Änderungsmodus ersichtlich. Wenn dazu keine Anmerkungen sind, dann würde ich Ihnen noch kurz ein paar Dinge erläutern, die wir im Nachgang, also nachdem wir das Arbeitsdokument jetzt an Sie versendet haben, noch besprochen haben, auch im Dialog mit dem BMJV. Da geht es um ein paar redaktionelle Sachen. Darüber möchte ich Sie wenigstens in Kenntnis setzen. Es war jetzt keine Möglichkeit mehr, Ihnen das noch vorab zukommen zu lassen. Und da haben wir einmal in der Präambel im dritten Absatz, der losgeht mit der zentrale Regelungsgehalt, da haben wir den Satz einmal vor. Der zentrale Regelungsgehalt des AROG 2 mit Bezug auf die Unternehmensberichterstattung ist die Verlagerung wesentlicher Angaben über die Vergütung der Organmitglieder vom Anhang bzw. Konzernanhang sowie Lagebericht Konzern bzw. Konzernlagebericht in einen Vergütungsbericht, das ist neu, der auf der Internetseite des berichtspflichtigen Unternehmens zu veröffentlichen ist. Das ist nur redaktioneller Art, ändert nichts am Inhalt. Dann ist in dem gleichen Absatz ganz am Ende der vorletzte Satz geht los mit, da sich der gesetzliche Auftrag des DRSC gemäß Paragraph 342 nicht auf das Aktiengesetz erstreckt und so weiter. Da ist eine neue Formulierung vorgeschlagen, die lese ich Ihnen vor. Da der gesetzliche Auftrag des DRSC gemäß Paragraph 342 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 HGB die Entwicklung von Empfehlungen zur Anwendung der Grundsätze über die Konzernrechnungslegung umfasst, nicht aber die Konkretisierung von eigenständigen aktienrechtlichen Publizitätsinstrumenten, sollen die betreffenden Textziffern in DRS 17 Berichterstattung über die Vergütung der Organmitglieder aufgehoben werden. Ist auch inhaltlich nichts anderes, ist nur eine redaktionelle Geschichte. So, das sind die aus der Präambel im vorderen Teil, dann, ja. Sie dürfen auch gerne noch was sagen dazu. Also wenn Sie Anmerkungen haben, dann unterbrechen Sie nicht einfach jederzeit. Machen Sie das Mikrofon noch an.
Bei der Präambel dann nochmal gefragt, da kommen jetzt dann im übernächsten Absatz diese Bullets, ne, für die Änderung von 17 und 20. Müsste das nicht eigentlich oben schon formuliert? Machen wir das nicht doppelt dann? Also wir schreiben ja oben auch in dem Absatz, den Sie gerade schon erläutert haben, und dann danach 17 und 20 werden geändert und jetzt führen wir es dann nochmal auf.
Das habe ich in anderen Änderungsstandards auch so in der Präambel gesehen, dass wir das oben etwas allgemeiner schreiben und dann unten ein bisschen genauer. Okay. Also ich sag mal, es inhaltlich stört das sicherlich nicht, aber das ist eine Geflogenheit, die ich zu erkennen geglaubt habe.
Okay, dann ist es gut. Und dann habe ich noch ein bisschen Ich habe den Begriff Beschlussgrundlagen in der letzten Zeile nicht ganz verstanden. Was keine inhaltlichen Anpassungen an die Beschlussgrundlagen. Das bezieht sich auf die damalige Verabschiedung. Ne?
In dieser Überarbeitung werden neben den Streichungen keine inhaltlichen Anpassungen an den Beschlussgrundlagen vorgenommen. Also damit, also die Beschlussgrundlagen sind die Begründung des Standards. Das heißt,
wir gehen
davon, ja, können wir auch machen.
Ja, also wir gehen denn, also Beschlussgrundlagen, deswegen bin ich drüber gestolpert, wäre für mich jetzt einfach noch zusätzliche Informationen, die einfach dazu geführt haben, dass wir es damals so formuliert haben. Und die sind ja eigentlich, wenn man es so liest, nicht unbedingt transparent.
Ja, es ist ein anderes Wort, aber Sie haben recht, der Erkennungswert ist größer, wenn man Begründung schreibt. Noch was zur Präambel? Dann habe ich noch was zur Präambel. Wir schlagen einen weiteren Absatz vor in der Präambel, ganz unten. Lese ich ihn mal kurz vor. Im Zuge der inhaltlichen Befassung mit dem AROG II haben sich Zweifel daran ergeben, dass sich das in DS 17 postulierte Prinzip der definitiven Vermögensmehrung mit dem Verständnis des Begriffs Gewährung in § 162 Aktiengesetz E deckt. Auch wenn DS 17 formal nicht den Vorgaben im Aktiengesetz entsprechen muss, da der Standard das HGB, nicht jedoch das Aktiengesetz konkretisiert, erscheint es nicht nur für die Anwender hilfreich, wenn DS 17 in Bezug auf das Verständnis von Gewährung im Einklang mit § 162 Aktiengesetz E steht. Die Fachausschüsse haben daher vorläufig beschlossen, die in DS 17 verbleibenden Konkretisierungen dahingehend zu prüfen bzw. zu überarbeiten und dabei auch auf die vorläufigen Ergebnisse der Arbeiten aus dem Jahr 2014 zurückzugreifen. Da bei einer entsprechenden Überarbeitung des Prinzips der definitiven Vermögensmehrung verschiedene Aspekte sorgfältig zu berücksichtigen sind, wird diese Überarbeitung nicht mit DS 9, sondern nachgelagert unmittelbar vorgenommen. Das ergibt sich aus Unterhaltungen, die wir im Nachgang zum Versand dieser Unterlagen noch geführt haben. Es war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber... Gut, dann, wenn da keine Einwände bestehen, dann ist das auch beschlossen. Dann gibt es noch zwei, drei redaktionelle Sachen, wo wir einmal das Thema Jahresabschluss aus dem Wortlaut rausnehmen. Ja. Und einmal Berichterstattung um handelsrechtliche Berichterstattung erweitern, weil wir die ja auch meinen, nämlich die Berichterstattung nach dem HGB. Ja, dann ich gehe so schnell vor, wie mein Auto fährt.
Okay. Also, was ist das? Seite 9, ne? Zweiter Absatz oben. Ne? Der heißt der Absatz dann. Der Paragraph 314 Absatz 1 und so weiter, dessen Ziel es ist, bestehende Zweifelsfragen bei der Anwendung dieser Konzernvorschriften zu klären. Ja. Der Begriff Konzernvorschriften ist für mich jetzt eigentlich nicht gängig, würde ich mal behaupten. Ne? Sind es hier nicht die handelsrechtlichen Vorschriften oder aber Konzernvorschriften? Gibt es so eigentlich nicht aus meiner Sicht.
Ja, das ist eine alte Formulierung. Den Satz, den habe ich einfach übernommen. Also der steht in der aktuellen, was ist das, die Präambel oder die aktuelle Vorbemerkung zu der 17, das habe ich nicht angefasst, aber wir können das natürlich gerne ändern und können daraus die handelsrechtlichen Konzernvorschriften machen, weil das trifft es wahrscheinlich.
Handelsrechtlich.
Konzernvorschriften streicht, weil der 314 und so weiter bildet die Grundlage, Ziel des Standards ist es, Zweifelsfragen bei der Anwendung zu klären.
Ja, fände ich jetzt auch gut. Was sagen Sie dazu?
Also mir auf.
Ja, da bin ich auch.
Ja, ja. Für mich hat sich diese Änderung an Textziffer 3 oder diese Formulierung der Textziffer 3 irgendwie komisch gelesen von Konzernen. Hatten wir das hier, die Berichterstattung gemäß § 314 Absatz 1 Nummer 6 HGB von Konzernen?
Steht so original drin. Da ist halt, was da gestrichen ist, ist sind die weiteren, ne? Also das, was rausfliegt. Also Nummer 6 Absatz 5, also ab, nicht Absatz, sondern ab dem Satz 5.
Ja.
Ne, das kam da früher dahinter. Das stand so drin.
Okay. Ja. Ich fand, das hat sich.
Also ich würde in dem Kontext dann auch eigentlich für wieder eine andere Formulierung plädieren. Ne?
Okay.
Der Standard kommuniziert die Anforderungen an die Berichterstattung gemäß 314 Absatz 1 in Konzernabschlüssen, ja, zum Beispiel, ja, und nicht von Konzernen. Aber.
Ja.
Das ist irgendwie komisch. Komisches Wording. Und bei Textziffer 9, muss man das fehlende Leerzeichen ganz zum Schluss feststellen lassen.
Wo fehlt da ein Leerzeichen?
Eines Organmitglieds feststellen lassen.
Zwei Leute. Feststellen.
Ach, komm mal. Ja, ist das nicht? Okay, dann ist es. Gut, dann liegt es vielleicht am Druck.
Also feststellen habe ich als ein Wort dort stehen.
Ja, ich aber bei Ihnen sind feststellen lassen als ein Wort.
Genau. Ah, okay.
Aber in meinem Ausdruck nicht.
Also, okay. Also dann liegt es am Drucker.
Drucker.
Ja. So, ich habe nichts weiter, was ich am E-Trace 9 noch Ihnen zurufen wollte. Gibt es aus Ihrer Sicht noch irgendwelche Themen, die wir an E-Trace 9...
Ich habe noch zu Textziffer 15... Die Angaben nach 2314 Absatz 1 Nummer 6 in dem Konzernanhang darzustellen, das nicht eher anzugeben oder zu machen. Und dann noch eine dazu Verständnisfrage, Textziffer 18 ist ja diese Vorgabe der Angabe von Vorjahreszahlen im Hinblick auf die Vergleichbarkeit. Das hängt ja zusammen mit der jetzt in der mit der Textziffer 51, also das heißt mit der alten Begründung G10. Und das lassen wir dann einfach jetzt auch so definitiv stehen.
Das wäre meine Idee, dass man das so stehen lässt. Also das bezog sich ja vorher noch auf den ganzen anderen, ich sag mal, Kram, der da anzugeben war. Es ist aber an dem Teil, der eben die nicht börsennotierten betrifft, ja auch nichts geändert worden. Und aus diesem Grund halte ich es auch nicht, habe ich auch keinen Grund gesehen, warum man das jetzt auch ändern sollte.
Naja, der Grund dafür ist eigentlich der, dass wir eigentlich jetzt konsequent meines Erachtens in den letzten Standards diese Vorjahresvergleiche halt nur als Empfehlung vorgesehen haben, weil ja das AGB eigentlich ja nur die Bilanz und GNV die Vorjahreszahlen vorsieht. Mhm. War ja auch so eine Grundtendenz. Ja. Und das wäre jetzt ein Standard, wo man dann wirklich aus der bisher jetzt konsequent umgesetzten Empfehlung eine Pflicht macht oder bestehen lässt. Ne. Aber das kann man natürlich auch in der nächsten Runde dann nochmal anpacken.
Das ist die 13, ja, Textziffer 13. Ja. Warum meinen Sie, ist das, weil Sie sagten, wir machen das in den aktuellen Standards nicht mehr so, wenn wir sie neu entwickeln, sondern geben das nur als Empfehlung raus?
Ja, weil man sagt, 265 gibt eigentlich nur vorher als Vergleichszahlen, ne, für Bilanz und GNV vor, nicht für den Anhang.
Mhm.
Und deswegen hat man ja gesagt, also das kann allenfalls eine Empfehlung sein.
Mhm. Ja. Na gut, aber dann sollten wir es auch als Empfehlung formulieren, finde ich.
Also wenn das so Konsens ist, also,
ja, also dann müsste man schreiben, es wird empfohlen, für quantitative Angaben nach § 314 Absatz 1 Nummer 6 aus Gründen der Vergleichbarkeit Vorjahreszahlen anzugeben. Also das wäre jetzt ja auch nicht die große Änderung. Ich schau mal in die Runde.
Ja.
Ich muss ihn nur aufschreiben.
Wir müssten dann halt nochmal auf den Begründungstext gucken, ne?
Den schaue ich dann danach nochmal durch. Weitere Anmerkung zum Text des entworfenen E3S 9?
Verständnisfrage noch. Textziffer 33. Diese Anwendungsregel habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht verstanden.
Mhm, ich auch. Auf den ersten Blick.
Okay.
Also was dort eigentlich steht, wenn... wenn das ARUG 2, was mittlerweile recht unwahrscheinlich ist, im Juni verabschiedet wird, dann tritt es für Geschäftsjahre in Kraft die ab dem 1. Januar 2020 beginnen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man daran was ändern wird. Man wird nur diese Inkrafttreten-Formel im AUG 2 wahrscheinlich anpassen, dass die geänderten Vorgaben im HGB bzw. Aktiengesetz dennoch ab dem 01.01.2020 anzuwenden sind. Das heißt, das wird sich dann eben nicht fünfter Monat nach dem Monat, an dem es in Kraft tritt, sondern wahrscheinlich dritter Monat oder zweiter Monat stehen. Aber das ist nur eine Vermutung, das weiß ich nicht. Ja, ja. Na, also Juni dann fünf Monate drauf, Juli, nee, fünfter Monat nach dem Monat, also nach dem Monat wäre Juli und dann plus fünf Monate wäre dann Dezember und dann kommt der 01.01.20. So, wenn dazu keine Fragen mehr sind, dann würde ich gerne nochmal über die Fragen mit Ihnen sprechen. Wir haben im Moment zwei Fragen drin im E-Dress 9. In der einen bitten wir die Konstituenten um ihre Ansicht zu möglicherweise alternativen Instrumenten etwas zu konkretisieren, was wir aufgrund unseres Mandats bislang nicht getan haben. Und mit der Frage 2, da stellen wir eine Frage zu DRS 20, den wir ja bei der Erklärung zur Unternehmensführung um eine Vorgabe erweitern müssen, nämlich den Verweis oder Bezugnahme auf die Internetseite, auf der der Vergütungsbericht und so weiter veröffentlicht ist. Bei der Frage 1, da bin ich selber so ein bisschen hin und her. Die Sache ist die, es ist ja letztendlich Macht des Faktischen, dass wir das rausstreichen müssen. Und ich würde gern Ihre Meinung dazu hören, ob wir die Frage 1 möglicherweise auch sein lassen können.
Vielleicht, sagen wir mal so, wie ich es sehe. Man kann diese Frage eigentlich nicht mit Nein beantworten. Das ist das, was dahinter steht. Ja, es gibt eine gesetzlich beschlossene Verschiebung von Paragraphen aus dem HGB und in ein anderes Gesetz. Und wenn wir über dieses Gesetz keine Interpretationshoheit haben, dann mögen wir das bedauern, das mögen die Anwender draußen auch ziemlich dämlich finden, aber es gibt nichts, was wir daran ändern können. Insofern ist die übliche Frage, die wir stellen, sind Sie mit dieser Streichung einverstanden, eigentlich hier obsolet, weil es spielt keine Rolle, ob Sie einverstanden sind oder nicht und sind da einfach die Hände gebunden. Die Idee, die wir ursprünglich hatten bei dieser Frage, war, möglicherweise aufkommende Kritik ein Stück weit zu kanalisieren und ins Positive zu wenden. Denn wenn jemand sagt, ich verstehe ja, warum ihr aus formalen Gründen das streichen müsst, mir als Anwender ist es eigentlich egal, aufgrund wessen Gesetzes ich verpflichtet werde, denn die Verpflichtung bleibt ja. Also ist mir wurscht, ob ihr das im Aktiengesetz, im bürgerlichen Gesetzbuch oder sonst irgendwo verdrahtet, es bleibt als solches bestehen. Aber ihr nehmt mir jetzt Guidance. Und diese Guidance fand ich gut. Dann würden wir das natürlich gerne wissen, aber würden nicht nur gerne wissen, dass man gerne die Guidance behalten würde, sondern auch, wie man sich das eingedenk unseres Mandates vorstellt. Denn wenn wir sagen, wir dürfen das Aktiengesetz nicht auslegen, dann muss es halt irgendeine andere Möglichkeit geben, wie man das hinkriegt. Und das sollte eigentlich diese Frage bezwecken. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin nicht damit einverstanden, weil ich die Leitlinien hilfreich fand, dann sagen wir, okay, das verstehen wir, aber wir müssen diese Teile streichen. Was hast du denn für einen Alternativvorschlag, wie wir diese Guidance praktisch weiterhin bereitstellen können? Das ist die Idee gewesen dabei. Nicht nur einfach zu sagen, bist du dafür oder bist du dagegen, weil dann jemand vielleicht zu schnell sagt, nö, ich bin dagegen und das hilft uns nicht weiter. Dann können wir nur sagen, haben wir zur Kenntnis genommen und jetzt müssen wir zur Tagesordnung übergehen. Deswegen wäre die Frage, ob man diesen Punkt gegebenenfalls in einer separaten, in etwas anderen Frage adressiert. Also die Frage, die hier als Frage 1 im Augenblick drin steht, dass man die komplett rausnimmt, weil die eigentlich nicht verhandelbar ist. Das ist im Grunde um die Formalie. Aber den Punkt, den inhaltlichen Punkt praktisch an einer anderen Stelle später aufgreift und sagt, ob die Leitlinien, die eben jetzt praktisch dann gestrichen werden in DRS 17, in anderer Art und Weise zugänglich gemacht werden sollten oder ob Leute das Gefühl haben, dass sie halt diese Leitlinien brauchen. weil wir dann im Zweifelsfall gucken können, ob es eine andere Art gibt, die der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dann logischerweise nicht mehr als Standard, ja, aber beispielsweise als Veröffentlichung über die Website zum Download oder was weiß ich, was man machen kann. Ja, das war so ein bisschen der Hintergrund eigentlich.
Dann schlage ich doch vor, wir werden in den E-Dres 9 nur eine Frage aufnehmen, nämlich die Frage 2. Und dann können wir uns höchstens überlegen, ob wir eine Catch-all-Frage machen, die eigentlich, glaube ich, wenig sinnvoll ist, weil wenn uns jemand was mitteilen will, dann tut er das auch, wenn wir nicht danach fragen. Wäre meine Meinung. Wir hätten also eine Frage im E-Dres 9.
Aber einfach nur so ein Hinweis als Einleitung zu der Frage, das wird jetzt gestrichen, weil verlagert in ein anderes Gesetz und dann eben...
Das haben wir in der Präambel ja schon.
Ja, aber noch
ist
mal,
das zu spät?
Nochmal deutlich an dieser prägnanten Stelle, wo ich dann im Nachgang zwar eine andere Frage stelle, aber einfach den Hinweis, es ist faktisch so, es wird einfach gestrichen, weil verschoben. Und danach die Frage eben Nummer 2 zu stellen. Dann ist es nun mal irgendwo präsent und wer sich äußern will, in irgendeiner Art und Weise und bei welchen Adressaten auch immer, der kann sich ja äußern und wenn die Kritik hier aufschlägt, dann kann man die ja auch weitergeben.
Ich glaube nur, dass dann, sage ich mal, der Kontext nicht mehr so passt. Also wenn wir jetzt das Ganze unter der Rubrik haben, Aufforderung zur Stellungnahme, und wir haben je eine Frage im Grunde genommen zu den beiden Regulierungstatbeständen, DS17 und DS20, dann kann ich eigentlich das nicht nur Aufforderung zur Stellungnahme nennen. Da müsste ich, was ich irgendwie schreiben, Änderungsgegenstand oder Gegenstand dieser Änderung und Aufforderung zur Stellungnahme oder so etwas. Und dann kann ich die beiden Punkte untereinander bringen und stelle unter den zweiten halt dann die Frage. Also wenn ich einfach darauf hinweisen will, dass hier etwas geändert wird an DRS 17 und was da geändert wird. Und da steht ja dann extra drin, in geänderter Form ist Aktiengesetz überführt, siehe dazu die Präambel des Änderungsstandards. Da ist es ja dann explizit ausgeführt.
Gut, da gibt es die Überschrift, die heißt Gegenstand der Änderung und Aufforderung der Stellungnahme. Dann kommt der Teil, der jetzt im Moment einleitend zu Frage 1 ist, aber die Frage wird nicht gestellt, die unter Frage 1 steht.
Ja, du schreibst das Frage 1 einfach durch. Also das geht raus. Da steht dann gleich nur Streichung der Konkretisierung für börsennotierte Mutterunternehmen und der Text bleibt genauso, wie er ist. Mhm. Und die beiden Fragen, die da kursiv formuliert sind, die gehen einfach auch raus. Das heißt, einfach nur eine Darstellung, was haben wir gemacht und warum.
Und vielleicht dann auch nicht infolge dieser Streichungen schlägt das DSC vor, sondern infolge dieser Streichungen...
Hat das DSC. Ja.
Also hat das DSC alle zugehörigen Konkretisierungen in DS 17 gestrichen?
Wird alle streichen. Noch haben wir es
ja
nicht.
Ja, okay, genau.
Gut, dann hätten wir den E-Dress 9 soweit durch.
Inhaltlich sollen wir einmal eine Abstimmung machen, nur pro forma. Gibt es Gegenstimmen gegen die Veröffentlichung dieses Entwurfs? Enthaltungen? Keine Unmutsbekundung? Einstimmig damit beschlossen.
Gut, danke. Müssen wir mit dem IFRS-Fachausschuss in Kenntnis setzen oder in Kenntnis setzen reicht aus?
Wir können das in Kenntnis setzen, aber auch verbinden dann, dass wir im Grunde genommen an beide Ausschüsse die endgültige Fassung, Schriftfassung dann nochmal verschicken, bevor wir es halt dann wirklich rausschicken.
Rausschicken heißt dann nächste Woche.
Ja.
Rausschicken im Sinne von veröffentlichen nächste Woche und mal entweder morgen oder am Montag an die Fachausschüsse vorab. Also ich würde jetzt aber kein Umlaufverfahren mehr starten, sondern einfach sagen, so das ist das Ding und morgen geht's raus. Okay, gut.
Ich meine, wir können das auch so machen, wenn der HGB-Fachausschuss sagt, danke, das brauche ich vorher nicht mehr, wenn ich es dann einen Tag später sowieso kriege. Mhm. Wenn es veröffentlicht wird, ist das okay. Ich denke, für den IFRS-Fachausschuss sollten wir zumindest eine Art Covernote dazu packen, in der wir erläutern, was hier halt noch an Änderungen beschlossen wurde und warum.
Genau, das geht relativ schnell.
Genau.
Das kann man auch unabhängig von dem Dokument machen.
Ja. Also,
wenn Sie sagen, Sie müssen das nicht mehr sehen, weil wir haben jetzt eigentlich alles rechtssicher. Ja, gut. Gut, also dann werden wir den nächste Woche, Mitte der Woche, denke ich mal, auf die Webseite bringen. Mhm. Danke.
Gut, dann gehen wir nahtlos über zum nächsten Dress. Zu DRS 25.